Einen wunderschönen guten Morgen. Oh, ich hoffe, euch geht's wie mir und ihr habt im Lobpreis einfach mit Gott schon geredet. Habt schon erlebt und gemerkt, wie er da ist. Und was für wunderbare Lieder heute Morgen, was wir nicht alles gesungen haben, oder? Also ich fühle mich total berührt von dem, wo ich sage, allein deine Gnade genügt. Das tut gut, oder? Das tut gut, das zu wissen. Und die Frage ist ja, ob wenn wir all das, was wir gerade auch gesungen haben und gehört haben, wenn wir das alles mitnehmen, wohin führt uns das denn, was wir sagen, es braucht mich, es braucht dich, es braucht uns, damit die Welt das hört und sieht und kennt. Ich möchte es nochmal schön zusammenfassen in dem Vers, der mir gerade im Lobpreis einfach auch wichtig wurde. Aus Galater 2. Ich lebe mit Christus gekreuzigt und lebe praktisch nicht mehr. Christus lebt in mir und das Leben, das ich jetzt noch in meinem sterblichen Körper führe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Diese Gnade Gottes werde ich doch nicht zurückweisen. Denn wenn ich durch die Erfüllung des Gesetzes vor Gott bestehen könnte, dann wäre Christus umsonst gestorben. Ich habe über den Vers schon mal gepredigt, aber was der Vers aussagt, ist, da ist dieses unglaublich riesengroße Geschenk der Gnade, von dem wir gerade gesungen haben, und es gilt für dich und für mich. Und ich wäre ja, ich glaube, wenn Paulus das heute schreiben würde, würde er wahrscheinlich schreiben, ich müsste ja blöd sein, wenn ich da dran vorbeigehe, wenn ich das für mich nicht als Geschenk nehme. Ja, das wäre ja dumm. Ja, das wäre ja brotdumm, wenn ich das nicht nehmen würde als Grundlage für mich und mein Leben. Aber Paulus sagt dazu dann, darum lebt nun nicht mehr ich. Es geht jetzt nicht mehr um mich, sondern es geht jetzt um den, der mir das gegeben hat. Jetzt, wo ich von dem, der sein ganzes Leben für mich gegeben hat, das Geschenk entgegengenommen hat, jetzt geht es in meinem Leben nur noch um ihn. Genial, oder? Ist das eine Perspektive, die Spaß macht? Aus meiner Sicht ja. Weil wenn ich den kenne, der mir alles gegeben hat, dann ist es ein leichtes, mein Leben herzugeben. Ja, und der Paulus sagt hier, darum lebt nun nicht mehr ich, sondern der in mir ist, der lebt jetzt in mir. Und das ist jetzt meine Lebenskraft, das ist jetzt meine Power. There is none like you, da ist keiner wie du. Wenn ich Jesus kennengelernt habe, dann kann ich diesen Satz singen, weil dann weiß ich, es gibt nichts Vergleichbares. Und wenn du das Unvergleichliche, das Unveränderbare, das Ewige in dieser Welt gefunden hast, dann kannst du doch sagen, okay, dann verschwindet alles links und rechts und auf einmal wird nur noch dieses eine wichtig. Wie schön, wenn du das in deinem Leben erlebt hast, wenn du diesen Jesus kennengelernt hast. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann lade ich dich ein, geh auf die Suche nach ihm, weil seine Zusage für dich steht bereits. Wer sucht, der wird finden und wer anklopft, dem wird aufgetan. Es gibt keine Zurückhaltung. Jesus hat das, wovon wir heute Morgen gesungen haben und das, was ich gerade hier vorgelesen habe, für dich und für mich gemacht. Und dazu steht ein Ja und ein Amen. Wow, ich würde gerne einsteigen in das, was Gott für heute Morgen vorbereitet hat für dich und für mich. Und ich möchte zu Beginn beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir von dieser großartigen Liebe, die du hattest und die dich den größten Preis erzahlen lassen, dass wir von der wissen und dass es für uns unsere Lebenskraft ist, unsere Lebensenergie, unser Moment, wo wir nicht mehr können, da kannst du. Da, wo wir an Grenzen kommen, da fängst du erst an. Da, wo wir uns schwach fühlen, da trägst du uns. Da, wo menschliche Gedanken nicht ausreichen, da kommen die himmlischen. Und ich danke dir, dass wir von diesem Gott hören, lesen dürfen. Danke, dass wir das Geschenk die Bibel haben, das Geschenk deines Wortes, in dem wir stöbern können und in dem wir entdecken dürfen, dass da ein Gott ist, der nicht nur die Welt gemacht hat, sondern auch jeden, der darin ist, liebt und kennt, wertschätzt, seine Situation, sein Leben kennt. Und du hast einen Plan und er reicht für uns bis in die Ewigkeit. Und dafür danken wir dir. Begegne du uns heute Morgen. Amen. Das Thema heute Morgen ist ein ganz anderes, deswegen habe ich jetzt das schon vorangestellt, um jetzt einen harten Cut zu machen und in das Predigtthema einzusteigen. Es geht heute um das Thema Fürbitte. Wer von euch ist denn ein Fürbitter? Wer betet gern für andere und für andere Situationen? Oh, okay, sorry. Wer hat eine Leidenschaft? Die Bibel nennt es an einer Stelle, es gibt diese Leute, die in den Riss treten. In den Riss treten ist in diesem Bild der Bibel ein Riss einer Stadtmauer. Ja? Da ist eine Bedrohung. Wenn eine Stadtmauer einen Riss hat, einen Keil, den der Feind aufgemacht hat, dann ist das der stärkste Angriffspunkt für den Feind, wo er sagt, okay, wenn ich da noch weiter dran rüttle, dann bin ich drin. Und Fürbitte ist genau das, dass wir in diesen Riss treten. In diesen Riss treten, und wenn wir Fürbitte anschauen, wo sie vorkommt in der Bibel und wofür sie ist, dann ist sie immer für das Volk Gottes, für die Gemeinde, für die Gemeinschaft, für die Herausforderungen, die Menschen haben, für persönliche Lebensschicksale. Es ist immer auf eine Situation ausgerichtet, wo Hilfe nötig ist. Und wir alle kennen diese Situationen aus unserem eigenen Leben. Und selbst wenn wir in Situationen sind, wo wir sagen, wir sind gerade in starken Lebensumständen, wir sind gerade so, dass wir in einer Wohlfühlsituation mit Gott sind, da fällt es uns trotzdem nicht schwer, nach links und rechts zu schauen. Wir werden immer jemanden entdecken, der in einer momentanen Herausforderung steht, wo sein Leben ihm vielleicht nicht easy von der Hand geht. Also ich war oft in solchen Lebenssituationen, wo es mir nicht leicht von der Hand ging oder wo ich in Veränderungen war oder wo neue Dinge entstanden und ich mit Gott gerungen habe, wo geht's denn hin? Und es ist gut, dann selber als Bittsteller vor Gott zu kommen, aber es ist genauso gut zu wissen, es gibt andere, die stehen mit dir in diesem Riss, in dieser Herausforderung, in dieser Entscheidung, in diesem, wie geht es weiter oder was steht an? Und ich habe eine Bibelstelle rausgesucht, die jeder von euch kennt und die keiner von euch mit Fürbitte in Verbindung bringen würde. Glaube ich zumindest. Wir werden sehen. Bitte und Fürbitte liegen so nah beieinander. Und das möchte ich heute Morgen ein bisschen aufzeigen. Wenn ich doch ein Fürbitter bin, dann könnte doch die andere Person doch genauso selber bitten. Vielleicht passiert das ganz oft. Also wenn vielleicht ich bin in einer herausfordernden Situation und jemand betet für mich, ich bin ja selber auch erwachsen und kann selber auch mein Anliegen vor Gott bringen. Es braucht nicht nur den anderen. Aber ich möchte euch heute Morgen eine lange Geschichte lesen und ich liebe lange Geschichten. Ja, und weil das nicht meine Geschichten sind, sondern die irgendjemand gedacht hat, dass sie hier in einem Buch zusammengebunden gehören, müsst ihr die jetzt halt ertragen. Ja, für alle die diese Woche noch nicht so viel in der Bibel gelesen haben, ist es jetzt die Chance, noch mal was zu hören. Und es war keine Anspielung, Ebo. Und wenn es eine war für dich, dann darfst du sie gerne als Herausforderung annehmen. Ja, Abraham war inzwischen sehr alt geworden. Und Jahwe hatte ihn in jeder Hinsicht gesegnet. Boah, das wünsche ich mir mal. Wenn ich mal alt bin und nicht mehr so kann, wie ich will und vielleicht am Ende meiner Tage so wie der Abraham da, dann wünsche ich mir, dass wenn andere von mir berichten, sagen können, oh, der Benni, der ist aber alt geworden, aber Gott hat ihn in jeder Hinsicht gesegnet. Wer wünscht sich das auch? Ah, okay. Lohnt sich, ja? Also ein Leben, das Gott gesegnet hat und da am Ende zu stehen, da kannst du auf was zurückschauen. Aber der Abraham war noch nicht am Ende. Da sagte Abraham zu seinem ältesten Diener, der alles verwaltete, was er besaß, schwöre bei meiner Nachkommenschaft, ich will dich schwören lassen bei Jahwe, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau auswählst, die hier aus dem Land Kanaan stammt. Du sollst in meine Heimat gehen und dort unter meiner Verwandtschaft eine Frau für meinen Sohn Isaak suchen. Der Diener erwiderte, was soll ich aber tun, wenn die Frau mir nicht in dieses Land hier folgen will? Soll ich dann deinen Sohn in deine Heimat zurückbringen? Auf keinen Fall, sagte Abraham. Mein Sohn soll niemals dorthin zurück. Jahwe, der Gott des Himmels, der mich aus meiner Sippe und Heimat geholt, der mir geschworen hat, meine Nachkommenschaft dieses Land hier zu geben, der wird seinen Engel vor dir herschicken, dass du eine Frau für meinen Sohn von dort holen kannst. Wenn die Frau dir nicht folgen will, bist du von deinem Schwur frei. Aber meinen Sohn darfst du nicht dorthin zurückbringen. Da schwor der Diener, bei der Nachkommenschaft Abrahams seines Herrn so zu handeln. Dann nahm er 10 von den Kamelen seines Herrn und machte sich mit allerlei kostbaren Geschenken aus dem Besitz seines Herrn auf den Weg. Er reiste nach Mesopotamien in die Stadt Nohars. In der Nähe des Brunnens vor der Stadt ließ er die Kamele niederknien. Es war gegen Abend um die Zeit, wenn die Frauen zum Wasserholen herauskamen. Da betete er: Jahwe Gott, meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute gelingen und erfülle den Wunsch meines Herrn. Du siehst, ich stehe hier an der Quelle und gleich kommen die jungen Frauen aus der Stadt, um Wasser zu holen. Dann will ich eine von ihnen bitten: Neige doch deinen Krug, dass ich trinken kann. Wenn sie dann sagt: Trink nur, ich will auch deine Kamele tränken, dann lass es die sein, die du für deinen Diener Isaak bestimmt hast. Daran werde ich erkennen, dass du meinem Herrn gnädig bist. Er hat noch nicht zu Ende geredet, als Rebekka mit einem Wasserkrug auf der Schulter aus der Stadt kam. Sie war die Tochter von Betuel und Enkelin von Milka, der Frau von Abrahams Bruder Nohar. Rebekka war sehr schön, eine unberührte junge Frau, und noch hatte kein Mann mit ihr geschlafen. Sie stieg die Stufen zur Quelle hinunter, füllte ihren Krug und kam wieder herauf. Da lief der Diener ihr entgegen und sagte: Lass mich doch ein wenig Wasser aus deinem Krug schlürfen. Trink nur, Herr, sagte sie, nahm den Krug von der Schulter in die Hand und ließ ihn trinken. Als er genug getrunken hatte, sagte sie: Ich will auch für deine Kamele schöpfen, bis sie ausreichend getränkt sind. Schnell goss sie ihren Krug in die Tränkrinne aus und eilte zur Quelle zurück. Sie schöpfte so lange, bis alle Kamele genug hatten. Der Mann beobachtete sie, schwieg aber, um zu sehen, ob Jahwe seine Reise gelingen lassen würde. Als alle Kamele genug hatten, holte er einen kostbaren goldenen Nasenring heraus, sowie 2 schwere goldene Armreife und fragte sie: Wessen Tochter bist du? Und gibt es vielleicht im Haus deines Vaters einen Platz zum Übernachten für uns? Ich bin die Tochter von Betuel, erwiderte sie, den Milka zu Nahor gebracht hatte. Wir haben jede Menge Stroh und Futter und auch Platz zum Übernachten. Da kniete der Mann hin, verbeugte sich vor Jahwe und betete: Gepriesen sei Jahwe, der Gott meines Herrn Abrahams. Er hat ihm in seiner Güte Treue nicht entzogen, denn er hat mich zum Haus der Verwandtschaft meines Herrn geführt. Das Mädchen war inzwischen ins Haus ihrer Mutter gelaufen und hatte alles erzählt. Nun hatte Rebekka einen Bruder namens Laban. Der lief gleich zum Mann an die Quelle hinaus, denn er hatte den Nasenring und den Armreif seiner Schwester gesehen und gehört, was sie von ihm erzählt hatte. Als er aber hinkam, stand der Mann tatsächlich noch bei den Kamelen an der Quelle. Komm herein zu uns, rief Laban, du bist von Jahwe gesendet. Warum bleibst du draußen? Ich habe schon alles herrichten lassen und auch für die Kamele ist Platz. Da ging der Mann mit ins Haus. Man sattelte die Kamele ab, gab ihnen Stroh und Futter und brachte ihm und seinen Männern Wasser, damit sie sich die Füße waschen konnten. Dann wurde ihnen zu essen vorgesetzt, doch er sagte: Ich will nicht essen, bevor ich meine Botschaft ausgerichtet habe. Sprich, sagte Laban. Er begann. Dann erzählt er die ganze Geschichte, so wie er sie gerade erlebt hat. Ich springe ein kleines Stück weiter. Wenn ihr nun meinem Herrn Gunst und Vertrauen schenken wollt, sagt er am Ende der Geschichte, sag es mir und wenn nicht, sag es mir auch, dann werde ich anderswo suchen. Da antwortete Laban von Betuel: Das hat Jahwe gefügt. Wir können weder Ja noch Nein dazu sagen. Hier ist Rebekka, nimm sie mit. Sie soll den Sohn deines Herrn heiraten, wie Jahwe es gefügt hat. Die Geschichte geht noch ein Stück weiter, weil am nächsten Morgen hat er es noch dringlicher und er möchte noch schneller heimkommen. Und die Eltern sagen: Oh, lass doch die Rebekka noch wenigstens 10 Tage bei uns sein. Und der Diener sagt dann: Na komm, dann fragen wir sie, was sie sagt. Und die Rebekka sagt: Komm, lass uns direkt losgehen. Ja. Irre Geschichte, die der Abraham hier initiiert, am Ende seiner Tage. Er selber kam aus Ur, hat Ur verlassen, seine Heimat, weil Gott ihm gesagt hat: Geh in das Land, das ich dir gezeigt habe oder das ich für dich vorbereitet habe. Und welche Reiseroute hatte Abraham damals genommen? Eine völlig unbekannte, weil er nämlich gar nicht gewusst hat, wo es hingeht. Er ist einfach losgezogen. Und diese Geschichte von Abraham, der zum Diener Gottes wird in allem, was er tut, die steht vor dieser Geschichte. Und ich möchte ganz kurz diese Geschichte vom Abraham für uns zusammenfassen. Abraham lebt in Ur, sein Leben verläuft normal, er hat keine Kinder. Herausforderung für ihn. Und Gott sagt aber, komm mit, ich gebe dir ein Land für dich und deine Nachkommenschaft. Okay, Nachkommenschaft habe ich keine bisher, aber ich ziehe mit dem, was ich habe, los. Und Abraham zieht los. Und die ganze Reise wird eine Reise voller Verheißungen, wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Meer. So wird deine Nachkommenschaft sein. Und Abraham erlebt dann eigentlich den Genickschlag, der dich fertig macht, wenn Gott zu dir auf einmal sagt, hey, gib mir deinen Sohn. Gib mir den Isaak. Und Abraham zieht mit ihm auf den Berg. Gott schenkt ihm einen Widder, den er austauschen kann. Und er kommt zurück mit seinem Sohn und musste ihn nicht opfern. Aber Abraham ist durch diese Glaubensgeschichten durchgegangen und hat auf alles, was Gott ihm gesagt hat, so reagiert, dass er es getan hat. Er hat es getan. Er hat es einfach getan. Er hat sich in eine Position versetzt, die er menschlich eigentlich gar nicht hatte. Und wenn ihr nachher die Geschichte vom Isaak lest, dann geht es genauso. Isaak tut einfach immer das, was Gott sagt. Gott sagt, mach das, mach das, mach das. Und dann lesen wir beim Isaak Geschichten, die sind so unvorstellbar. Isaak aber säte und erntete hundertfach. Ich habe mir das mal überlegt. Ja, also man hört es oft so, dieses 30, 60, hundertfach. Aber dort geht es wirklich um die Ernte, die Isaak nachher hat. Und er erntet hundertfach. Es ist ein wahnsinniger, brutaler Erfolg und eine Erfolgsgeschichte in die Geschichte von Abraham, Isaak und seinen Nachkommen gelegt. Aber es ist auch eine ganz klare Entscheidung der Personen, immer Gott zu dienen und zu folgen und genau das zu tun, was er sagt. Und ich habe gedacht, wow, dieses Dienstverständnis, das ist schon was, das hört sich jetzt schwieriger an, wie allein deine Gnade genügt. Oder? Ja? Also was hört sich leichter an, allein deine Gnade genügt oder ich möchte, dass du immer das tust, was ich dir sage. Ja? Ja, bei A bin ich sofort dabei, bei B muss ich zweimal schlucken. Da muss ich nämlich vorher eine Entscheidung treffen. Da muss ich mir nämlich vorher etwas klar werden. Und ich habe gemerkt, wenn wir die Bibel durchlesen, egal wo wir sind, und ich habe mal drei Sachen rausgegriffen, da sehen wir dieses Dienstverständnis, diese Hingabe von Menschen in einer unglaublichen Art und Weise. Einmal bei Markus 9, Vers 35, als die Jünger so zusammen sind und es ging darum, wer sitzt rechts und links und wer wird der Größte sein. Und Jesus sagte, und er setzte sich, rief seine 12 und sprach zu ihnen, wenn jemand will der Erste sein, der soll der Letzte sein. Von allen und aller Diener. Super, oder? Das ist nochmal eine mega Erfolgsperspektive, oder? Du willst was erreichen? Ja? Dann stell dich in den Dienst von jedermann und sei jedermanns Diener. Das hört sich für uns menschlich gesehen so eine richtige Erfolgsgeschichte an. Ja, dafür gründen wir Startups, dafür wollen wir Firmen haben, damit wir der Diener aller sind, dass wir uns überhaupt nicht mehr für wichtig nehmen, wir da gar niemand mehr sind, sondern nur noch in einer Hingabe leben. Wenn ich Römer 1, Vers 1 lese, den Paulus, wie er die Gemeinde in Rom anschreibt, und wir alle lieben den Römerbrief, und da geht es ganz viel um diese, genau um diese Gnade. Aber was schreibt Paulus im ersten Vers? Paulus, ein Knecht Christi, berufen zum Apostel, ausgesendet zu predigen das Evangelium Gottes. Er ist Prediger, er ist Apostel, er ist der Mann, den wir alle kennen im Neuen Testament. Und wie stellt er sich selber vor? Paulus, ein Knecht Christi. Knecht ist genau den Job, den wir anstreben, oder? Der Knecht ist der, der morgens aufsteht, bevor der Herr aufsteht, ja, der allen Rotz wegräumt, macht und tut, der nach einem 20-Stunden-Tag wieder ins Bett liegt und wartet, dass der nächste Tag kommt, an dem er den gleichen Job hat. Ja, und wir sind heute in einer 5-Tage-Woche. Also es ist schon nicht so lang her, da war ein Knecht der, der 7 Tage die Woche geschafft hat, und zwar 52,5 Wochen. Freie Tage null. Das ist das Verständnis eines Sklaven, eines Knechtes. Jemanden Diener zu sein war, das war dein Leben. Das, Diener zu sein war dein Leben. Und das ist das, was Jesus sagt. Sei der Letzte von allen, sei der Diener von allen. Der Paulus sagt, ein Knecht, und das Knechtsleben war ein hartes Leben. Boah, das hört sich schwer an, oder? Und dann Jesus selber zu sehen, Jesus selber, wie er im Garten ist. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, und Jesus ist am Ende seiner Wegstrecke, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Also so richtig Bock hat Jesus da nicht drauf gehabt, was vor ihm stand. Mit Auspeitschen, Geißelungen, Bespucken, Verleugnen, alleine sein, ans Kreuz genagelt, unschuldig sterben. Wenn es möglich ist, dann doch lieber nicht. Aber was er sagt im zweiten Satz ist, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Es ist letztendlich egal, was ich denke. Es ist letztendlich egal, was ich will, sagt Jesus. Weil ich bin hier nicht in meinem eigenen Auftrag unterwegs. Ich bin hier im Auftrag von jemandem unterwegs, der mir sagt, was dran ist. Verrückt, oder? Ja. Wenn du immer noch bei allein deine Gnade genügt bist, dann bin ich froh, dann ist es gut, weil es ist wichtig, dass wir dieses Verständnis haben, dass ein Gott da ist, der für uns alles gegeben hat und dass wir nichts bringen müssen. Du musst nichts bringen, um dieses Geschenk für dich in Anspruch zu nehmen. Das ist so wichtig. Für dein Leben und für das, wer du bist und für deine Errettung, Erwählung und für dein ewiges Leben braucht es nichts als das, dass du das Geschenk Gottes annimmst. Aber wenn du dieses Geschenk Gottes angenommen hast, wenn du verstanden hast, dass da dieser eine war, der dir alles für dich getan hat und du dann an den Punkt kommst, dass du sagst, okay, jetzt ist mein Leben nicht mehr so wichtig. Ich nehme mich jetzt zurück. Ich kann in die zweite, dritte, vierte Reihe. Es geht nicht mehr um mich, es geht um den einen. Dann lädt Gott uns auf einmal ein, zu sagen, dann gewinn doch mit mir zusammen die Perspektive des Dieners. Miri, du hast es heute Morgen gesagt, dann kniet er sich vor dich hin und wäscht deine Füße. Was für ein Bild für einen Gott. Das passt überhaupt nicht zusammen. Nimm mal deinen Chef, ja, oder jemand, der dir was zu sagen hat und stell dir vor, dass er damit morgens den Laden aufschließt. Leute, stopp mal, bevor wir jetzt heute richtig produktiv einsteigen, kommt mal. Ja. Ich muss euch noch schön die Füße waschen. Das ist komisch. Ja. Das ist ein nettes Bild, was wir von einem Gott haben, von einem allmächtigen Gott, von einem souveränen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ja. Sondern wir hätten gesagt, okay, wir brauchen jemanden mit Autorität, wir brauchen jemanden mit Bomb. Zack, reicht Doppelwumms nicht aus. Sorry. Ja, aber da, wenn wir jemanden gern hätten im Leben, ja, der auf den Plattform tritt, dann hätten wir doch niemanden, der uns sagt, hey, werd Diener. Ja, nimm den Weg, der unbequem ist. Geh auf die Knie, mach dich dreckig. Die Jünger hatten ihn vor Augen, Jesus, der sich selbst zum Diener gemacht hat. Paulus ist berufen worden von Jesus und hat gesagt, hey, Paulus, mach jetzt, was ich dir sage, und hat sich in die Knechtsrolle begeben. Und Jesus selber war bereitwillig unterwegs, den Willen des Vaters zu tun, bis zum letzten Ende. Bis zu dem Punkt, wo es aufhört. Und jetzt ist es interessant, dass es genau um so einen Mann geht in dieser Geschichte. Ihr wisst noch das Thema von heute? Fürbitte. Ja? Bitte und Fürbitte. Umso mehr die Fürbitte. Und jetzt ist da dieser Knecht vom Isaak. Und wisst ihr, wie er heißt? Wie heißt der Knecht? Wer kann sich erinnern? Es gibt keinen Namen. Dieser Mann ist sowas von unbedeutend, ja, dass nicht mal sein Name da ist. Ja, der ist ein Knecht und der war wichtig. Aber das war's dann. Der war ein wichtiger Knecht für eine Zeit lang. Bei einem Mann, beim Abraham. Aber da ist kein Name. Da ist immer nur der Diener Abrahams und wieder der Diener Abrahams. Dann denke ich mir, boah, so eine lange Geschichte, da würde ich mir eigentlich mal einen Namen wünschen. Oder? Da wäre es doch eigentlich mal angemessen zu sagen, hey, das war der Max, der Tom, der Anton, wer auch immer. Warum ist da kein Name? Es war einfach nur ein Diener. Es war einfach einer, der war da, um zu machen. Um zu tun. Nicht um Fragen zu stellen, auch nicht um zu überlegen. So ein bisschen verhandelt hat er schon noch, habt ihr gemerkt am Anfang, gell? Ja, was, wenn ich aber niemand finde und wenn die nicht mitkommen will. Ja? Und Abraham hat dann gesagt, okay, das sind deine Vorgaben, das sind deine Voraussetzungen. Und wenn es am Ende nicht klappt, dann bist du auch an diesen Schwur, den er von ihm eingefordert hat, nicht gebunden. Ja? Aber er sagt auch, hey, also wenn du gehst, gell, dann geht der Engel Gottes vor dir. Ja, und der wird es auch für dich bereithalten. Und dann erlebt er diese ganze Geschichte. Und jetzt möchte ich in das Thema einsteigen, Fürbitte. Und dann betete er. Und dann betet dieser Mann, dessen Namen wir nicht kennen, der als Diener, als Knecht eine Rolle hatte, wo null Bedeutung dahinter stand. Und doch ist er hier in so einer langen Geschichte, und die geht noch viel länger weiter, eine echt wichtige Persönlichkeit. Er verwaltete alles, was Abraham gehört hatte. Und wenn du mal eine Frau raussuchst für meinen Sohn, also hey, der Mann hatte, glaube ich, beim Abraham doch was zu sagen. Ja? Da ist wohl doch etwas entstanden, weil wenn du dann auf einmal einen Knecht hast, einen Diener, ein Niemand, der jetzt keine Bedeutung hat in irgendeiner Form, der aber offensichtlich beteiligt ist an der Brautfindung deines Erstgeborenen, der alles erben sollte, dann ist es auf einmal eine ganz wichtige Persönlichkeit. Und dann betete er, Jahwe Gott meines Herrn Abraham. Und jetzt betet er zwei Dinge. Er betet für sich, ja, ein Bittgebet. Lass meine Reise gelingen. Ja, heimzukommen und zu sagen, boah, hat nicht geklappt. Ja, ist schon doof, oder? Ja, 20 Kamele mitgenommen hast, die halbe Schatzkammer deines Chefs, alles eingepackt hast, was es bringt, und dann gehst du los und kommst irgendwann zurück und sagst, ja, Mail gab es damals nicht. Die Nachricht wäre dann erst tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch angekommen wie er. Hat nicht geklappt. War jetzt halt so. Ja. Und als zweites kommt aber die Fürbitte. Erfüll bitte den Wunsch meines Herrn. Er ist ein Diener, er ist ein Knecht. Er muss doch sowieso nur tun, was ihm gesagt wird. Aber das reicht diesem Knecht nicht aus. Ihm ist der Wunsch seines Herrn so wichtig, dass er dafür betet. Erfüll bitte meinem Herrn seinen Wunsch. Er betet hier, er wird Fürbitter für seinen Herrn Abraham, also seinen Chef hier, der ihm Arbeit angibt, für den wird er zum Fürbitter. Und diese Bitte, die kennen wir, ja, also wenn wir eine Aufgabe kriegen, die jetzt nicht im ersten Moment so leicht scheint, sind wir auch schnell im Gebet, oder? Da fällt es uns leicht zu beten, ja. Du hast Erfolgsdruck. Du hast eine Aufgabe, die über deinen Möglichkeiten liegt. Du hast eine Herausforderung, vielleicht finanziell oder zeitlich, die du eigentlich nicht unter die Reihe kriegst. Da sind wir schnell im Gebet, oder? Und sagen, Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. Sei für mich da. Und wisst ihr was? Gott hört diese Gebete. Und Gott ist gerne für euch da. Aber das Gebet von diesem Diener geht weiter. Er sagt, erfüll die Bitte meines Herrn. Und das Schöne ist, dass ich in dieser Geschichte für mich entdeckt habe, die Fürbitte kommt ganz oft aus einem Auftrag heraus. Wenn du beauftragt bist, wenn jemand dir irgendwo Verantwortung gegeben hat, einen Auftrag gegeben hat, dich an eine Stelle hingestellt hat, du beauftragt bist, du eigentlich eine Rolle erfüllen sollst, eine Rolle hast, die Gott dir zugedacht hat, dann bist du ganz schnell beim Fürbitten. Und ich habe das für mich schon über mein Leben gelegt und habe gedacht, was bin ich denn? Ah, ich bin Ehemann. Okay, dann hat Gott mir eine Verantwortung gegeben. Und das könnt ihr nachlesen, was so über die Männer steht. Liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Da brauche ich Gebet. Ja? Da wird es auf einmal schwer. Da bin ja ich gefordert. Da muss ich ja was bringen. Da hat mir mein Chef ja gesagt, wie es zu laufen hat. Ja? Oder wenn ich dann denke, oh, ich habe Familie. Was sagt die Bibel? Wer ist der Priester im Haus? Als Mann kannst du nicht einfach Verantwortung von dir schieben und sagen, hey, ja, kann meine Frau machen. Nein, wenn es Herausforderungen gibt, dann musst du gefälligst ins Gebet gehen und sagen, Herr, wo sind die Dinge, die dran sind? Gib mir mal Antworten. Oder in meinem Job. Oder suche der Stadt Bestes. Also, es gibt viele Dinge, wo ich sage, da kann ich mich sowieso gar nicht rausnehmen. Aber wenn du irgendwo beauftragt bist, wenn du irgendwo eine Aufgabe gekriegt hast, wenn du irgendwo an einen Platz gestellt bist, wo du etwas bringen sollst, dann bist du ganz schnell in der Bitte für dich. aber du bist auch ganz schnell in der Fürbitte, weil du merkst, wenn jemand anders beauftragt, wenn jemand anders etwas möchte, dann hat es Gewicht. Und dieser Diener, der ging weiter. Und das möchte ich uns heute Morgen mitgeben. Der ging weiter. Er hat übrigens nochmal zum Thema Gebet, nachdem in Aussicht steht, dass seine Reise wirklich gelingt, das Erste, was er macht, als die ganze Vorstellung von dieser Rebekka durch ist und als die Familienverhältnisse klar sind, er kniet hin und sagt, danke. Er hat vorher ein Gebet gesprochen. Er hat vorher einen Wunsch gehabt für sich und seinen Herrn. Und das Erste, was er nachher macht, nachdem die Türen offen zu sein scheinen, er dankt. Aber dann geht's weiter. Und dann sitzt er ja am Tisch und dann läuft schon so eine kleine Verhandlung. Ich glaube nicht, dass die Eltern der Rebekka gesagt haben, ah, endlich kommt einer, nimmt sie mit. Ja, das Thema erledigt. Ja, es war offensichtlich nicht so. Die Eltern hingen an ihrer Tochter. Und die Aussicht, dass sie dann plötzlich weit weg ist und gar nicht mehr da, und war jetzt nicht so einfach. Ich glaube, das können wir uns auch vorstellen. Wenn sich Situationen auf einmal verändern und es ist nicht mehr so wie vorher und der Diener, nein, ich will jetzt erstmal nichts essen. Das Ganze drumherum hat ihn gar nicht gejuckt. Ja, ich will am liebsten gleich abreisen. Ich muss doch meinem Herrn sagen, dass sein Auftrag erfolgreich war. Und am nächsten Morgen lässt er wieder nicht mit sich verhandeln und will noch schneller los. Aber was er sagt, wenn ihr nun meinem Herrn Gunst und Vertrauen schenken wollt, also fragt der Diener, sagt es mir. Ja, gib mir eine Antwort. Also er trägt alles vor und das Erste, was er dann sagt, also jetzt habt ihr ja die Geschichte gehört, wie ich draußen war am Brunnen, wie die Rebekka kam und hat sie mir Wasser gegeben und hat die Kamele und ich habe euch ja gesagt, dass ich vorher gebetet habe und es genau so wollte. Also was sagt er jetzt? Es lief in einem Moment ab. Ja, der saß gerade kurz vorm Abendessen, was er gleich ausschlägt. Sitzt er da und sagt, ich erzähle euch schon die Geschichte. So war's. Und wie machen wir's? Komm, schnelle Entscheidung. Es geht jetzt nicht darum, eine Nacht drüber zu schlafen, es geht jetzt um eine Entscheidung. Wollt ihr es oder wollt ihr es nicht? Machen wir nicht. Und dann sagt er den zweiten Satz und den finde ich genial. Und wenn nicht, dann sagt es mir bitte auch. Auch gleich. Warum? Warum sagt es mir auch gleich? Kann ich weitergehen? Er sagt nicht, dann reite ich wieder heim. Dann kann ich heimgehen, sondern dann werde ich anderswo suchen. Also diese Option, mit der Antwort nö heimzukommen, war offensichtlich gar nicht in seinem Herzen. Das beeindruckt mich so. Ja, warum hatte er Fürbitte? Warum ist er im Gebet? Weil er vom Abraham losgeschickt wurde oder weil es für ihn in seinem Auftrag, in seinem Dienst, in seiner Aufgabe, die ihm zugetragen wurde, gar nicht die Option gab, ich komme ergebnislos nach Hause. Obwohl er die Zusage hatte, dann bist du nicht an deinen Schuh gebunden. Aber er sagt, ey, in aller Kürze, so ist es. Ja, nein. Wenn ja, super. Dann gehe ich übrigens morgen früh. Und wenn nein, dann sag's mir auch. Ich weiß nicht, ob ich zum Abendessen bleibe, weil ich habe einen Auftrag. Schon spannend, oder? Wozu einem der Auftrag vom richtigen Auftraggeber bringt. Also ist die Frage, die ich uns heute Morgen stellen will, wissen wir, wer unser Chef ist? Wenn dieser Chef uns einen Auftrag gibt, wenn der uns auf eine Reise mitnimmt, sind wir beständig in unserem Auftrag? Aber wenn wir dann ins Gebet gehen, dann haben wir allen Grund, unsere Bitten und unsere Fürbitten vor ihn zu bringen. Warum? Weil er Gelingen schenken möchte. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann möchte er, dass er dir gelingt. Gott schickt dich nicht los, um mit einer schlechten Option zurückzukommen. Er schickt dich mit einer Erfolgsaussicht los. Gott schickt dich mit einer Erfolgsaussicht los. Er schickt dich los, damit du erfolgreich bist, damit dein Auftrag dir gelingt. Amen. Ja, es wäre voll gut, wenn es klappen würde. Geht hin in alle Welt. Mache zu Jüngern. Ja. Verkünde das Evangelium. Nimmt die gute Nachricht mit. Gott hat uns losgeschickt für was? Mit einer optionalen Entscheidung. Mit einer optionalen Erfolgsaussicht. Nein, Gott will, dass das gelingt. Wenn jemand von euch krank ist, dann lasst für euch beten, sagt die Bibel. Warum? Dass ihr gesund werdet. Wir erleben für uns, menschlich gesehen, optionale Erfolgsergebnisse. Aber Gott schickt uns los, erfolgreich zu sein. Ich habe mir lange überlegt, ob ich das heute Morgen beim Thema Fürbitte wirklich so predigen kann. Sollen wir Fürbitte machen? Sollen wir aktiv werden, um dann den Auftrag Gottes erfolgreich voranzubringen? Ist das ein tolles Ziel? Ist es toll für den, jetzt nehme ich uns einfach mal raus und sage, hey, ich habe hier einen Aufgabenbereich, den hat Gott mir gegeben. Ob der in deiner Familie ist, bei deiner Arbeit, in der Gemeinde, in deinem Dienstbereich, an den Punkt, wo Gott dich gerufen hat, egal welchen du jetzt gerade rausgreifst, sei ein Fürbitter dafür. Sei auch ein Bitter, wenn es dir zu schwer ist für dich selber, aber geh. Und geh nicht mit der Option, naja, wenn es am Ende nicht klappt, dann kann ich ja zurückrudern. Wenn es am Ende nicht geklappt hat, dann geh doch nochmal in die Fürbitte. Dann sagt mir bitte Bescheid, dann werde ich woanders suchen. Dann suche ich eine neue Möglichkeit. Dann gehe ich es nochmal an. Schwierig, gell? Lieber an anderer Stelle mal sagen, okay, jetzt gebe ich auf und lass es andere machen. Lieber, jetzt ist es okay, ich habe es ja probiert, ich kann ja jetzt was vorweisen. Darf ich uns als Gemeinde sagen, dass Gott einen Auftrag für uns hat? Und wenn wir ihn nicht tun, wer tut ihn dann? Wenn wir nicht für Weinstadt und Remstal aufstehen, wer tut's? Ich bin froh, dass es noch viele andere gibt, die es auch tun. Aber wenn die Menschen, die Gott dir über den Weg schickt, wenn du ihnen nicht begegnest, wer begegnet ihnen mit der guten Nachricht? Ich habe den Mut, es heute Morgen zu euch zu sagen, weil ich es mir schon längst selber gesagt habe, okay? Ich nehme mich nicht raus. Ich rede jetzt zu mir. Wenn Gott dich nimmt und dich hier nach Weinstadt gestellt hat und dir einen Auftrag gegeben hat, dann sei gefälligst ein Fürbitter für diesen Auftrag. Dann wird Gott dir nämlich Gelingen schenken. Sei ein Bitter und wenn du an deine Grenzen kommst, dann bitte für dich, so wie der Diener, bitte lass meine Reise gelingen. Herr, hilf mir, der Auftrag ist schwer für mich. Die Aufgabe ist nicht leicht. Ich fühle mich nicht in meiner Komfortzone. Fühlt ihr euch immer in eurer Komfortzone? Bei eurem Dienst? Bei eurer Aufgabe, die gute Nachricht der Welt zu erzählen? Ich fühle mich nicht immer in der Komfortzone. Aber ich weiß, wenn ich diese Geschichte lese, dass ich mit meinen Bitten, wo eigene Schwäche oder wo eigenes Unvermögen da ist, wo ich es nicht mal selber entscheiden kann, der Isaak hat eine Braut gebraucht, aber der Diener konnte doch nicht entscheiden, wer jetzt da mitkommt. Er kam doch nicht mit einer Autorität, wo er gesagt hat, jetzt suche ich mir irgendwo eine raus. Sondern der kam im Auftrag mit dem Wunsch seines Herrn. Und Gott möge doch Gelingen schenken. Ich glaube, der Abraham hat zu Hause genauso gebetet. Da war viel Fürbitte da in dieser Situation. Und Gott hat Gelingen geschenkt. Ich möchte uns Mut machen, dass wir Beter sind in der Bitte und in der Fürbitte. Ich möchte uns auch einladen, dass wir Beter sind in der Bitte und in der Fürbitte. Und wenn es für dich schwer ist, ich spreche jetzt immer als Mann, ja, wenn ich jetzt eine Frau wäre, könnte ich immer als Frau sprechen, aber jetzt spreche ich halt als Mann. Wenn es für dich schwer ist, Ehemann zu sein oder ein guter Freund zu sein, ein guter Arbeitskollege, dann bitte Gott, dass er dir hilft. Wenn es für dich herausfordernd ist, mit deiner Lebenssituation klarzukommen, weil irgendwelche Umstände es für dich schwer machen, dann bitte doch. Und wenn du einen Auftrag hast, wenn du einen Wirkungsbereich hast, dann bitte doch. Und wenn jemand anders dir einen Auftrag gegeben hat, dann sei auch ein Fürbitter. Dann tret auch in den Riss. Dann leb auch diesen Auftrag. Und wenn Gott dir einen Auftrag gegeben hat, dann, bevor du umkehrst, guck nochmal, ob es eine zweite Option gibt. Bevor du umkehrst, guck nochmal, ob es die dritte Option gibt. Weil der dich losgeschickt hat, hat dich mit einer Erfolgsaussicht losgeschickt. Ich möchte niemand nach Hause gehen lassen, der jetzt entmutigt ist. Und ich weiß gar nicht, wie ich euch das abnehmen kann. Wenn du jetzt sagst, das wirkt für mich aber schwer, dann bitte ich dich, dass du es Gott abgibst. Dann mach das zu deiner ersten Bitte für dich oder Fürbitte. Dann sagst du, Gott, wo ich das für mich zwar sehe und wo ich mich gerne auch mit einklinken möchte in das, was du uns als deinen Kindern gegeben hast, dann gib das gerne Gott ab und er wird mit dir sein. Er wird dir Wege zeigen, er wird dir Türen auftun. Gott ist ein Gott der Verheißungen, die er erfüllt. Gott ist ein Gott der Aufträge, die er zu Ende bringt. Seine Ratschlüsse gereuen ihn nicht. Die Dinge, die er sich vorgenommen hat, die hat er sich vorgenommen, weil er davon überzeugt ist. Also wenn er uns wie Schafe unter die Wölfe schickt, dann nicht, um gefressen zu werden. Wenn er uns mit einer herausfordernden Aufgabe losschickt, dann nicht, damit er mal guckt, wie wir mit unserem Scheitern umgehen. Ja, natürlich gibt es Punkte, an denen wir auch scheitern, aber Gott hat uns losgeschickt, weil er sagt, es gibt so was Großartiges. Ich habe so ein großartiges Bild der Zukunft und mit dem möchte ich meine Gemeinde losschicken. Und ich lade dich ein, mit dabei zu sein und im Gebet mit dabei zu sein. Ich möchte zum Abschluss gern beten. Und ich lade dich ein, wenn du sagst, es hat mich heute Morgen etwas angesprochen, wo Gott mir etwas ins Herz gelegt hat, für dich persönlich. Du selber weißt ja, wo du stehst. Dann leg es Gott hin. Weil Gott ist ein Gott voller Gnade und Barmherzigkeit, voller Güte und voller Freundlichkeit. Und er wird mit dir damit umgehen. Und wenn du aber sagst, ich habe was in meinem Leben, da fühle ich mich nicht so, als werde ich der Rolle gerecht, die ich habe. Und du wünschst dir, dass Gott dir da hilft, dann lass uns gemeinsam ein Gebet der Bitte sprechen. Und wenn du sagst, ich habe einen Auftrag, aber da bin ich auch echt herausgefordert, dann lass uns gemeinsam Fürbitter füreinander sein. Und ich möchte beten und wer von euch möchte, darf gerne mitbeten, darf gerne aufstehen, darf das gerne für sich in Empfang nehmen, darf das gerne selber mit Gott bewegen. Es ist eine Einladung Gottes. Die Einladung Gottes ist, sich in seinen Auftrag mit einzuklinken. Ein Bitter und Fürbitter für dich und andere zu sein. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir wissen, wie wir es heute Morgen gesungen haben, da ist ein Gott, der hat uns das Leben als Geschenk gegeben. Und die Fülle und die Güte im Überfluss. Und du hast ewiges Leben für jeden, der dich liebt, der dein Geschenk angenommen hat. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Dass wir wissen dürfen, wir haben einen Gott, den dürfen wir Papa nennen, den dürfen wir Freund nennen. Der möchte unser Partner sein bei all dem, was wir tun. Und trotzdem ist und bleibst du der Schöpfer des Himmels und der Erde und bist dieser große, dieser heilige, dieser unaussprechlich große Gott. Welch ein Geschenk, dass du mit uns gemeinsam unterwegs bist. Aber Herr, wir möchten dich auch bitten, da wo du uns losgeschickt hast, dass wir im Glauben bittend und fürbittend in unserem Auftrag stehen und weitergehen. Danke, Jesus, dass du uns an die Erfolgspunkte unseres Lebens bringst, dass du unsere Familien segnest, unsere Ehen segnest, unsere Freundschaften, unsere Gemeinschaften, unsere Ausbildungen, unsere Studiengänge, unsere Nachbarschaft, unsere Freundeskreise, unsere Dienstbereiche, unseren Wirkungsbereich, wo wir unterwegs sind. Danke, dass du durch uns die Stadt segnest. Und jeden, der jetzt angesprochen und herausgefordert ist, danke ich dir, Jesus, dass du ihn berührst und dass du ihm auch persönlich etwas gibst zur Stärkung, zur Auferbauung, zur Freude. Herr Jesus, überall dort, wo wir uns herausgefordert fühlen oder vielleicht über die Maßen belastet oder angestrengt fühlen bei dem, wo wir verantwortlich sind, da bitte ich, dass du uns aufatmen lässt. Dass du uns einen freien Atem, ein freies Durchschnaufen gibst, dass wir die Dinge, für die wir verantwortlich sind, auch gerecht werden. Aber dass wir, wie der Diener, der immer noch keinen Namen hat, sagen, und ich gehe auch die nächste Meile. Und ich möchte jetzt gleich ein Ergebnis. und ich möchte jetzt mit dir, Jesus, gehen, dass wir bei dir Dinge wirklich im Gebet bewegen, dass wir sie vor dich bringen. Und ich danke dir, dass du Gunst schaffst für uns, dass jeder Einzelne, der heute Morgen suchend ist, dass er was finden darf. Jeder, der heute Morgen Zuspruch und ein Lächeln und eine freundliche Umarmung braucht, dass er sie bekommt. Und dass jeder, der Mut braucht, in dem Auftrag Gottes weiterzugehen, dass er Mut bekommt. Und dass jeder, der offene Türen braucht, durch die er gehen kann, weil er nächste Schritte sucht, dass er sie findet. Und dass jeder, der in seinem Auftrag hängen geblieben ist, eine neue Motivation bekommt und weitergehen darf. Danke, Herr, dass du ein segnender Gott bist und dass du mit uns bist. Ich möchte dir zusprechen, Gott ist mit dir. Und wenn dich Dinge herausfordern, Gott ist mit dir. Und wenn Dinge schwer sind, Gott ist mit dir. Und wenn du sagst, ja, ich möchte, aber ich weiß noch gar nicht wie, Gott ist mit dir. Weil Gott ist Gott mit uns. Gott ist Gott mit uns und nicht Gott irgendwo weit weg, sondern ganz nah in deinem Herzen. Danke, Jesus, dass du uns viel zutraust. Dass du uns wahnsinnig viel zutraust. Du traust uns zu, den Auftrag weiterzuführen, den der Vater dir gegeben hat. Danke, Herr, dass du uns viel zutraust. Wir möchten mit dir die Welt verändern. Danke, Jesus. Amen.